Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir helfen gerade mit dem DFB-Sozialwerk, das der Sepp-Herberger-Stiftung angeschlossen ist seit vielen Jahren, bei ja auch schlimmen Schicksalsschlägen, bei Todesfällen, bei schweren Erkrankungen, bei schweren Sportverletzungen. Und dann ist es tatsächlich nicht immer nur mit positiven Aspekten verbunden. Aber auch da ist es ein großes Privileg, überhaupt helfen zu dürfen und Menschen, die in größter Not sind, unter die Arme greifen zu dürfen. Das ist dann ein Zeichen auch aktiver Solidarität der Fußballfamilie mit Mitgliedern der Fußballfamilie, die in Not geraten sind.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Schön, dass ihr dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit 29 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sky und das Sportradio Deutschland, habe mehr als 1300 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert, die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen und bin auf den Podcast-Plattformen dieser Welt mit meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog vertreten. Ich habe zuletzt wieder einmal, darf ich sagen, für den Deutschen Fußballbund eine Moderation gemacht, Anfang Oktober in Ronsdorf, ein Turnier der Justizvollzugsanstalten aus Deutschland. Die Jugendlichen, jungen Erwachsenen haben sich dort zu einem Fußballturnier getroffen und die beste JVA ausgespielt, veranstaltet von der DFB-Stiftung. Und da habe ich so das erste Mal Kontakt zur DFB-Stiftung bekommen, habe noch so gedacht, ja, okay, also die Sepp-Herberger-Stiftung in der DFB-Stiftung. Und dann wurde es für mich auch schon ein bisschen komplizierter, wo ich gedacht habe, ja, Stiftung kennst du, DFB, Sepp-Herberger, alles klar. Und der eine ist irgendwie beim anderen dabei, gleichwertig oder unten drunter oder so. Und beim Nachhausefahren, als Borussia Mönchengladbach mein Verein am VfL Wolfsburg auch noch gewonnen hatte, da habe ich noch so gedacht, ich muss das mal zum Thema machen in Bosses Bundesliga-Blog. Und heute ist das soweit. Heute wird das nämlich ein Thema sein. Und wir werden mal darüber sprechen, was ist die DFB-Stiftung genau? Was macht sie? Was hat sie für satzungsgemäße Aufgaben? Und wie hängt das mit den anderen Stiftungen zusammen? Irgendwie ein Verflecht oder eigentlich doch alles ganz leicht zu durchschauen? Doch bevor es jetzt losgeht mit dem Gespräch, habe ich noch eine Frage an euch. Hast du Ratenkäufe mit hohen Zinsen oder steckst im Dispo? Dann frag bei Anyfin an, um deine Kosten zu senken und werde schneller schuldenfrei. Ich habe ja Anyfin bereits in der letzten Woche in Bosses Bundesliga-Blog vorgestellt und erklärt, dass sie die Kosten für eure bestehenden Kredite senken. Und zwar ganz ohne lästigen Papierkram. Einfach ein Foto der Kreditabrechnung hochladen und die Konditionen werden unverbindlich von Anyfin geprüft. Anyfin macht dann nur ein Angebot, wenn sie die Zinsen senken können. Und auch das ist komplett unverbindlich. Also am einfachsten geht das in der Anyfin-App. Wenn du mehrere offene Rechnungen hast, kannst du dort alles zu einer monatlichen Zahlung zusammenfassen. Die Raten kannst du jederzeit flexibel anpassen oder Sonderzahlungen leisten, sodass du schneller schuldenfrei bist. Du wirst außerdem an die Zahlungen erinnert und kannst sogar pausieren, falls das mal nötig sein sollte. Gibt also nichts zu verlieren, wenn du Verbraucherkredite hast. Lade jetzt die Anyfin-App herunter und probiere es selber aus. Und jetzt das Beste. Mit dem Rabattcode Bosses Bundesliga Blog 2111 bekommst du 20 Euro Abzug vom refinanzierten Kredit. Geile Geschichte, oder? Nochmal Rabattcode Bosses Bundesliga Blog 2111. Bosses Bundesliga Blog 2111. Mehr Infos findest du dann unter dem Link in der Description. Hier vielleicht auch nochmal den Link genannt: www.anyfin.info/Bosses Bundesliga Blog 2111. Und jetzt rein ins Gespräch mit meinem Gast Tobias Wlesinski, Geschäftsführer der DFB-Stiftungen, Sepp Herberger und Egidius Braun. Tobias Wlesinski darf ich begrüßen, Geschäftsführer der DFB-Stiftungen Sepp Herberger und Egidius Braun. Also zwei Stiftungen auf einmal, für die Sie vorstehen als Geschäftsführer und dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft. Hört sich nach viel Stress und viel Arbeit an, Herr Wlesinski. Ist das so?
Also zunächst ist es mal viel Freude, weil wir ein großes Privileg haben, nämlich das Privileg, dass wir uns Tag ein, Tag aus mit vielen schönen Themen beschäftigen dürfen, die vielen Menschen Freude machen, uns auch. Und insofern ist das kein Stress. Natürlich ist es Arbeit und uns ist auch nicht langweilig. Aber ja, wir dürfen das tun, was wir gerne machen und was wir sehr mögen. Und das ist der Fußball. Das Privileg ist, das Hobby zum Beruf machen zu dürfen. Und das wissen wir sehr zu schätzen.
Und ich kann mir vorstellen, wenn Sie sich melden, hallo DFB-Stiftung, dann ist das für den angerufenen Meister immer eine ganz gute Geschichte, denn es könnte Geld geben. Sind Sie so ein bisschen, ja, das Christkind, Nikolaus, wie man es nennen möchte, derjenige, der Geschenke verteilt?
Also auch das gehört zu unserer Arbeit, ja, dass wir mit finanziellen Zuwendungen unterstützen können und dürfen, wenngleich das oft auch sehr ernste Hintergründe hat. Wir helfen gerade mit dem DFB-Sozialwerk, das der Sepp-Herberger-Stiftung angeschlossen ist seit vielen Jahren, bei ja auch schlimmen Schicksalsschlägen, bei Todesfällen, bei schweren Erkrankungen, bei schweren Sportverletzungen. Und dann ist es tatsächlich nicht immer nur mit positiven Aspekten verbunden, aber auch da ist es ein großes Privileg, überhaupt helfen zu dürfen und Menschen, die in größter Not sind, unter die Arme greifen zu dürfen. Das ist dann ein Zeichen auch aktiver Solidarität der Fußballfamilie mit Mitgliedern der Fußballfamilie, die in Not geraten sind.
Sie deuten es so ein bisschen an, Sie haben dann ja auch mit Schicksalen zu tun. Wie nah geht das Ihnen? Wie nah lassen Sie es ran oder sagen Sie, nee, Beruf, das muss ich jetzt hier so weit wie möglich unemotional bearbeiten, um das dann hier so maximal wie möglich dann auch ja, ablaufen lassen zu können?
Naja, also in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist tatsächlich die schwerste Antwort, die man geben muss, bisweilen ein Nein. Wir sagen nie leichtfertig Nein, insbesondere dann nicht, wenn uns Schicksale vorgetragen werden, die uns in jeder Hinsicht auch emotional bewegen. Aber tatsächlich gibt es auch Situationen, wo wir Nein sagen müssen, weil einerseits die steuerrechtlichen Vorgaben dagegen stehen, andererseits möglicherweise auch unsere Satzung dagegen steht. Und dann muss man abwägen an dieser Stelle zwischen Emotion und Ratio. Aber das gehört dann tatsächlich auch zu der Aufgabe dazu, dass am Ende auch die Ratio siegt und man dann auch Nein sagen muss. Auch dann, wenn man emotional sehr von diesem geschilderten Sachverhalt ergriffen ist. Aber Recht brechen dürfen und wollen wir nicht. Dementsprechend tun wir es nicht. Und dann gibt es tatsächlich auch mal solche Situationen, wo dann Nein die Antwort ist.
Überprüfen Sie denn als erstes, weil Sie ja eine Stiftung des Deutschen Fußballbundes sind, ob die Anfrage aus dem Fußballbereich kommt und ob das überhaupt ein Mitglied im DFB ist, ob man daraus vielleicht schon mal sagen muss, tut mir leid, du bist gar kein Mitglied, du bist ein anderer Sportart, das interessiert uns gar nicht, dafür sind wir gar nicht zuständig?
Sehr richtig. Es ist tatsächlich so, dass in der DFB-Stiftung Sepp-Herberger ausschließlich der Fußball in unserem Fokus steht und ausschließlich Engagements in Deutschland. Das heißt, wenn uns ein Anliegen vorgetragen wird, das außerhalb des Fußballs sich bewegt und oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland stattfindet, dann ist die Antwort schon per se ein Nein. Anders ist es in der DFB-Stiftung Egidius Braun. Da sind wir thematisch und vom Wirkungskreis breiter aufgestellt. Thematisch insofern, als dass es hier um Engagements geht, die bisweilen überhaupt nichts mit dem Fußball zu tun haben und auch nicht zu tun haben müssen. Beispielsweise mit Blick auf unsere Auslandsengagements, das sind allesamt Bildungsprojekte, die wir dort unterstützen. Und dann ist es auch so, dass Deutschland nicht unser alleiniges Spielfeld ist in der DFB-Stiftung Egidius Braun, sondern da sind wir tatsächlich innerhalb der Europäischen Union unterwegs mit verschiedenen Engagements in Osteuropa und sind auch außerhalb der EU unterwegs mit Unterstützungsprogrammen in Brasilien und tatsächlich auch seit 35 Jahren mit Bildungsprogrammen in Mexiko.
Damals Mexiko, da hat es begonnen in Querétaro bei der Weltmeisterschaft. Das werden wir sicherlich heute auch nochmal besprechen. Aber Sie haben gerade schon angedeutet, was überhaupt die Grundaufgabe einer DFB-Stiftung ist. Da sollten wir vielleicht nochmal mit der einfachsten Frage anfangen. Was ist das überhaupt, eine DFB-Stiftung?
Also eine DFB-Stiftung ist eine Stiftung, die der Deutsche Fußballbund errichtet hat. Das heißt, die Stiftung als solche ist eine verselbstständigte Vermögensmasse und derjenige, der diese Vermögensmasse zur Verfügung stellt, ist der Stifter. Und das ist in unseren Fällen eben der Deutsche Fußballbund, der DFB, der erstmals als Stifter aufgetreten ist im Jahre 1977. Damals wurde Sepp Herberger 80 Jahre alt. Und der DFB hat überlegt, was denn das passende Geschenk sein könnte für diesen legendären Bundestrainer, der immerhin 28 Jahre lang die Geschicke der Nationalmannschaft verantwortet hat. Und man ist dann auf die Idee gekommen, ein Stiftungswerk zu errichten, nämlich die Herberger Stiftung des Deutschen Fußballbundes, die zur damaligen Zeit auch tatsächlich ein Novum war, denn es gab noch keine Stiftung innerhalb des Fußballs. Und die Eheleute Herberger waren von dieser Idee so angetan, dass sie dann auch zugestimmt haben, diese Stiftung einerseits zu errichten und andererseits auch ihr privates Vermögen dieser Stiftung zu vermachen, weil sie auch kinderlos geblieben sind in ihrer Ehe. Das heißt, sie hatten keine Nachkommen und dann war die Stiftung auch als Rechtsnachfolgerin angelegt und ausgerichtet. Und mit dem Tod von Eva Herberger haben wir dann auch das komplette Vermögen geerbt. So. In der DFB-Stiftung Egidius Braun ist es ähnlich. Der DFB ist auch hier der alleinige Stifter. Allerdings gibt es hier keine familiäre Beziehung zur Familie Braun. Es gibt natürlich eine sehr enge Zusammenarbeit, aber Gott sei Dank lebt Egidius Braun auch noch. Er wird im nächsten Februar 97 Jahre alt. Insofern stellt sich die Frage der Erbschaft auch nicht. Und insofern ist hier der DFB alleine mit der finanziellen Ausstattung der Stiftung engagiert. Und die Namensgebung für Egidius Braun ist letztlich eine Hommage des Verbandes an den Mann, der 9 Jahre die Geschicke des Verbandes geleitet hat und der heute der einzige DFB-Ehrenpräsident ist und dem der DFB eine ganze Menge zu verdanken hat. Und man hat mit dieser Stiftung sein Lebenswerk gesichert, nämlich Fußball mehr als 1:0. Das war und ist sein Credo und das manifestiert sich in unserer Stiftungsarbeit.
Und es geht ihm soweit gut, Egidius Braun. Sie haben es gerade gesagt, 97 Jahre, aber dafür ist er noch fit, ne?
Ja, und das ist ein weiteres Privileg in unserer Arbeit, dass wir Herrn Braun an unserer Seite wissen, seine ganze Familie an unserer Seite wissen, auch als Ratgeber an unserer Seite wissen und da auch immer den Partner haben, um auszuloten, ob das, was wir tun, gerade auch mit Blick auf die Projekte in Mexiko, aber auch in Osteuropa, die ganz wesentlich durch Herrn Braun geschaffen wurden, ob das auch alles so in seinem Sinne ist. Und da eine Rückmeldung zu bekommen, das ist großartig.
Das Thema der heutigen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog ist die DFB-Stiftung. Und jetzt mit Ihnen, Tobias Wilczynski, habe ich jemanden, der Geschäftsführer ist von der DFB-Stiftung Sepp Herberger und Egidius Braun. Wir haben gerade schon gehört, zwei getrennte. Und ich rede die ganze Zeit von Singular, die Stiftung. Es scheinen also doch mehrere zu geben, oder?
Also insgesamt hat der DFB 3 Stiftungen. Neben den beiden von Ihnen eben genannten gibt es noch die DFB-Kulturstiftung, die 2007 errichtet wurde, im Nachgang zur Fußball-WM 2006 in unserem Land, wo man letztlich auch erstmals mit diesem Sportgroßereignis das Thema Kultur mit dem Fußball verknüpft hat. Und die Resonanz darauf war so gut, dass man gesagt hat, okay, ja, das will man auch dauerhaft machen. Und wenn man etwas dauerhaft tun möchte, dann gibt es kein stärkeres Commitment, als dass man eine Stiftung errichtet, weil die Stiftung gehört nicht nur sich selbst, sondern sie gilt auch für die Ewigkeit. Deshalb gibt es in unserer Republik viele Stiftungen, die viele, viele hundert Jahre alt sind, meistens im kirchlichen Kontext. Der Fußball hat dann noch ein paar Jahre zu gehen, aber er hat sein klares Commitment gegeben, dass auch die 3 DFB-Stiftungen, wie die anderen Fußballstiftungen, auch für die Dauer unbestimmter Zeit letztlich angelegt sind und für die Ewigkeit gelten.
Das gilt sicherlich auch für die 3. Stiftung. Ich glaube, die haben wir jetzt noch namentlich gar nicht genannt.
Doch, die DFB-Kulturstiftung, so heißt sie und ist 2007 errichtet, wird durch meinen Kollegen Oliver Tietz aus Frankfurt heraus betreut und begleitet, machen verschiedene Projekte im Kulturkontext. Unter anderem sind sie auf der Buchmesse immer präsent in Frankfurt und unterstützen die Autoren-Nationalmannschaft.
Die auch mit Sönke Wortmann schon mal aktiv gewesen ist, ne?
Richtig. Und auch mal den großartigen Otto Rehhagel als Trainer für eine Länderspielpartie gewinnen konnte.
Eigentlich auch mal ein gutes Thema für Bosses Bundesliga-Block. Muss ich mir gleich mal aufschreiben. Können wir auch mal genauer drauf schauen auf diese Nationalmannschaft. Also ein DFB, 3 Stiftungen, das mit Ihnen ein Geschäftsführer von 2 Stiftungen. Also es ist so ein bisschen aufgefächert, das Ganze. Im Endeffekt würde ich jetzt als Außenstehender sagen, es ist im Endeffekt ja ein Konto, ein Haus, das DFB Da hätte man doch sagen können, wir machen eine Stiftung und dann gucken wir, wo wir es hinschieben. Warum habt ihr das denn so getrennt auf drei erkennbar, klar für sich positionierte, eigenständige Stiftungen aufgeteilt?
Ja, also zunächst ist es richtig, was Sie sagen. Die drei Stiftungen sind eigenständig und sie sind auch klar voneinander abgegrenzt. Es gibt keine inhaltlichen Doubletten. Das heißt, jede Stiftung hat ihr eigenes Stiftungsgeschäft, ihre eigene Satzung und ihre eigenen Schwerpunktbereiche, in der sie sich bewegt. Und den Schwerpunktbereich, den die eine Stiftung abdeckt, den deckt die andere Stiftung nicht ab. So. Dass es drei Stiftungen gibt, das hat im Grunde die historischen Gründe, dass man 1977 die Situation hatte mit den Eheleuten Herberger. Was schenken wir dem Bundestrainer zu seinem 80. Geburtstag? Dann kam die Sepp-Herberger-Stiftung auf die Welt. 2001 hatte man die Situation, dass Egidius Braun gesundheitsbedingt zum damaligen Zeitpunkt das Amt des DFB-Präsidenten niederlegen musste, im April 2001. Und man hat dann gesagt, wie können wir diesen wichtigen Mann ehren, und man hat ihn zum Ehrenpräsident ernannt und hat einen Verein, den man bis dahin hatte, nämlich den DFB Sportförderverein e.V., dann in eine Stiftung überführt und hat diese Stiftung Herrn Braun gewidmet. Und die dritte Stiftung hat sich dann eben aus der WM 2006 ergeben. Will sagen, jede Stiftung hat ihre eigene Geschichte und ich bin fest davon überzeugt, dass es gut ist, dass es jede dieser Stiftungen für sich gibt und man damit die Dinge tut, die wir Tag ein, Tag aus tun dürfen.
Denn die Dinge, die Sie tun, wären nicht möglich. Denn wenn das Geld nicht da wäre und zur Verfügung stünde, würden diese Aktionen gar nicht unterstützt werden, die an Sie herangetragen werden. Und wo Sie dann auch als Geschäftsführer sagen, das wollen wir, ich, Tobias Brzezinski, stellvertretender DFB, gerne unterstützen, gerne helfend begleiten, damit das Ziel dieser Aufgabe und dieser Idee auch umgesetzt werden kann. Das ist jetzt eher ein Arbeiten im Verborgenen. Es ist mein Eindruck zumindest nicht so, dass der DFB sagt, guck mal hier Leute, da haben wir auch wieder was getan und hier sind wir nicht toll, guck mal da und da und da. Nö, das machen sie ganz ruhig. Auch ihr Name ist so in der Öffentlichkeit noch gar nicht großartig aufgetreten, wo sie ja derjenige sind, der Gelder verteilt. Also so gesehen ja nur ein ganz, ganz wichtiger Mann. Ist es eine Auszeichnung vom DFB bewusst so gewollt, dass man sagt, helfen gerne? Aber da müssen wir jetzt nicht mit rumstrunzen. Wir können das, wir haben die Möglichkeit, wir tun das. Und dann ist es auch gut, wenn die, die wir unterstützen, davon profitieren. Aber dass wir jetzt draußen rumrennen und sagen, guck mal, wie toll wir sind, das muss dann nicht sein?
Also, zunächst ist es so, Sie sagen, Tobias Brzezinski entscheidet über das Geld verteilen. Ich bin ein Teil davon. Aber wir leben ja im Fußball, in einer Mannschaftssportart davon, dass es mehrere Spieler gibt. Und das ist ja das Großartige am Fußball, dass man sich in einem Team bewegt. Und das tun wir in den Stiftungen natürlich auch. Wir haben großartige Menschen in den Wahlämtern an unserer Seite, mit dem zuständigen DFB-Vizepräsidenten Dirk Janotta, mit dem DFB-Schatzmeister Stefan Osnabrügge, der unsere Finanzen im Blick behält. Wir haben großartige Menschen im Kuratorium an unserer Seite. Otto Rehhagel hatte ich vorhin genannt, Lars Klingbeil, Tina Theune, Silvia Neid, Oliver Bierhoff und viele, viele andere, Horst Eckel, Uwe Seeler, die seit Anbeginn auch in der Sepp-Herberger Stiftung engagiert sind. Und das macht unsere Stiftungsarbeit aus und in diesem Konstrukt entscheiden wir auch. Und dann gibt es natürlich noch eine hauptamtliche Mannschaft mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Darüber hinaus ist es aber auch so im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, dass die Fußballorganisation in unserem Land, die sich im DFB dann zusammengefunden hat, nicht ganz klein ist. Wir sprechen über 24.301 Fußballvereine, wir sprechen über 7 Millionen Mitgliedschaften, die sich in diesen Vereinen tummeln. Und damit ist die Fußballbewegung auch nicht die kleinste Bewegung in Deutschland. Und dementsprechend gehört es sich auch, nach unserem Verständnis, wenn man verschiedene Möglichkeiten hat, dass man mit diesen Möglichkeiten auch Menschen hilft, die Hilfe brauchen. Das ist für uns selbstverständlich. Und deshalb erzählen wir das auch nicht immer und wir erzählen es vor allen Dingen auch nicht sehr laut und erst recht erzählen wir es dann nicht, wenn es tatsächlich sehr persönliche Schicksalsschläge sind. Gerade die Hilfe mit dem DFB-Sozialwerk, die leisten wir immer im Stillen und im Verborgenen, weil wir fest der Überzeugung sind, dass diese höchstpersönlichen Notlagen auch nicht in die Öffentlichkeit gehören, dass man sich daran nicht selbst potenziert als guter Mensch. Das ist nicht unser Verständnis und deshalb machen wir das einfach aus einer gewissen Selbstverständlichkeit heraus. Es gibt andere Themen, wo wir kommunikativ stärker auftreten, beispielsweise im Bereich der Inklusion, wo wir mit Spieltagen der Blinden Fußball-Bundesliga gezielt in die Innenstadt gehen, um dort zu zeigen, schaut her, ihr wollt zwar heute samstags morgens einfach nur flanieren und einkaufen, aber jetzt bitte mal 2 Minuten bei Menschen zugucken, die blind sind und trotzdem auf hervorragendem Niveau Fußball spielen. Da sind wir natürlich sehr stark im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit unterwegs, weil wir den Sportlerinnen und Sportlern diese Bühne geben wollen. Und so wägen wir das immer ab. Und wenn jemand darüber berichtet, über unsere Arbeit, so wie Sie das heute auch tun, dann freuen wir uns darüber sehr. Aber wir drängen uns auch nicht auf und wir neigen auch nicht dazu, uns in den Vordergrund zu spielen. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Das zeichnet Sie aus, dass Sie da sehr, sehr sympathisch zurückhaltend sind und helfen, ja, aber wenn es keiner weiß, ist es auch gut und sympathisch, weil die Hilfe an sich wird dadurch ja nicht abgewertet. Sie haben gerade die Blindenfußball-Bundesliga angesprochen, die letztes Wochenende Finale hatte.
Richtig. Am 30. Oktober, samstags, waren wir mit dem Finalspieltag in Bonn auf dem Münsterplatz zu Gast.
Und das war sehr gut besucht. Wir haben gute Reaktionen drauf gehabt und wieder mal, wie Sie zu Recht sagen, den blinden Fußball nach vorne geschoben. Ich kann mich an eine Veranstaltung erinnern, da hatte ich hier auch schon den Boss des Bundesliga-Block, den Nationalspieler zu Gast aus der blinden Fußball-Nationalmannschaft, den Mondschein-Cup in Bottrop.
Ah ja.
Den habe ich damals moderiert, das allererste Mal Kontakt bekommen zu dieser Sportart und es war fantastisch. Es fand abends statt, bewusst im Dunkeln, weil ja beeinträchtigte Menschen, die nicht sehen können, leben im Dunkeln. Um den sehenden Menschen auch deutlich zu machen, was ist das überhaupt? Und es war eine fantastische Atmosphäre, war sehr, sehr ruhig, damit dieses Klingeln im Ball zu hören war. Die Hilfe der Torguides, die sagten links, rechts, war sehr, sehr gut. Also da kann ich mich sehr gut dran erinnern und kriege heute noch Gänsehaut über diese Veranstaltung. Und eine weitere durfte ich vor wenigen Wochen Anfang Oktober moderieren in Ronsdorf. Das läuft auch über die Sepp-Herberger Stiftung, das Finale, der Finaltag der Mannschaften aus den Justizvollzugsanstalten. Auch da seid ihr aktiv, war ich auch begeistert von dem Tag und hätte niemanden von den Spielerinnen und Spielern, die dabei waren, irgendeine schlimme Tat zugeordnet oder zugetraut. Aber das war ja anscheinend so, sonst wären sie eben nicht von verschiedenen JVAs deutschlandweit dort zum Finale angereist. Also auch da sehen wir eine große Bandbreite von Beeinträchtigten. Ich vermeide gerne den Begriff behindert. Ich finde, das hört sich nicht so schön an. Beeinträchtigte Menschen, Menschen, die sozial ein bisschen Probleme haben, falsche Bahn und so weiter. Also die Bandbreite, wo Sie als Stiftung, ob Sepp Herberger oder Egidius Braun, die Kulturstiftung ist vom Namen her schon so ein bisschen zentralisiert, wo es hingehen soll. Aber die anderen beiden sind sehr weit aufgestellt, habe ich den Eindruck. Ist die Bandbreite so groß? Verliert man da mal den Übersicht? Wo sind wir denn überhaupt überall aktiv und engagiert?
Also, wir haben tatsächlich mehrere Schwerpunktbereiche. In der Sepp-Herberger Stiftung sind es 4 Bereiche. In der DFB-Stiftung Egidius Braun sind es 50 Schwerpunktbereiche, wo wir versuchen, uns im Rahmen unserer Möglichkeiten zu engagieren. In den beiden Bereichen, die wir jetzt gestreift haben, Blindenfußball und das Engagement im Strafvollzug, haben wir letztlich auch 2 Bereiche, die auch unsere Arbeit heute insofern auch besonders unterstreichen, als dass wir gerade mit der Sepp-Herberger Stiftung nicht mehr ausschließlich eine Stiftung sind, wo man, wie man das landläufig so vermuten mag, einen Brief hinschreibt oder eine E-Mail und man bekommt dann nachher einen Scheck zurück oder eine Überweisung aufs Konto. Das heißt, wir sind heute nicht mehr ausschließlich fördernd tätig und unterstützen die Arbeit Dritter, sondern wir setzen tatsächlich operativ eigene Projekte und Maßnahmen um. Blindenfußball-Bundesliga, Projekt, das wir konzipiert haben, ein Projekt, das wir umsetzen, unmittelbar selbst, das wir auch im Wesentlichen finanzieren. Wir haben 2 Kooperationspartner noch dabei, den Deutschen Behindertensportverband, den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und das wir am Ende auch kontrollieren. Und im Bereich der Resozialisierung ist es genau das Gleiche. Wir haben mit der Initiative Anschluss für ein neues Leben unser Engagement mittlerweile auf den Jugendstrafvollzug fokussiert, in einer Aktion, die heute in mehreren Strafanstalten, in knapp 2 Dutzend Strafanstalten in der ganzen Republik durchgeführt wird, wo wir mit der Bundesagentur für Arbeit und den DFB-Landesverbänden und einigen Profiklubs versuchen, mit jungen Inhaftierten, Männern wie Frauen, eine Perspektive für die Zeit danach zu entwickeln. Beispielsweise der Gestalt, dass wir sie zu Schiedsrichtern ausbilden, zu Trainern ausbilden, Fußball spielen können und wollen sie ohnehin, sodass sie nach der Inhaftierung idealerweise in jeder nur denkbaren Rolle in die Fußballfamilie finden können. Und die Kollegen der Arbeitsagentur betreiben vor Ort eine aktive Berufsberatung innerhalb der Haftanstalt, sodass auch nach der Inhaftierung da sehr schnell stabile Verhältnisse geschaffen werden können, weil die Frage der Resozialisierung, die steht und fällt im Übrigen mit der Frage, ob man schnell nach der Inhaftierung einen Arbeitsplatz findet oder zumindest ein Praktikum bekommt oder eben nicht. Wenn man das nicht bekommt, ist man möglicherweise schneller wieder drin als draußen. Daran sehen Sie, das sind also eigene Projekte, die wir in der Umsetzung haben und wo wir auch mit unseren Partnern die Richtung vorgeben. Wir verschenken also nicht immer nur Geld an andere, auch wenn wir das bisweilen gelegentlich tun. Und in der DFB-Stiftung Egidius Braun ist es so, dass wir da auch ein sehr großes eigenes Projekt haben, nämlich die Fußballferienfreizeiten, wo wir jedes Jahr 75 Fußballvereine einladen, in 18 einwöchigen Programmen unsere Gäste zu sein. Und dann habe ich mehr als 60 großartige Kolleginnen und Kollegen, die dieses Programm umsetzen an 6 Standorten in unserem Land.
Wenn einer das organisiert bekommt, dann natürlich der Deutsche Fußballbund, der ja neben großen Turnieren über solche kleinere Veranstaltungen, die natürlich auch mit Top-Engagement organisiert werden müssen, aber eigentlich nur schmunzeln kann, weil das ist ja dann wirklich keine große Herausforderung für euch. Da habt ihr mit EM und WM ganz andere Dinge und 2024 müsst ihr es wieder unter Beweis stellen, wenn die Europameisterschaft in Deutschland ist. Jetzt haben Sie es gerade in so einem Satz mal angedeutet. Also es ist nicht eine Mail schreiben, hallo, ich brauche Geld, Überweisung fertig. Aber die Überweisung würde mich jetzt interessieren. Wie viel Geld habt ihr denn schon von den, man muss ja jetzt sagen, verschiedenen DFB-Stiftungen überweisen helfen können für die gute Sache, wie es immer so schön heißt? Gibt es da so eine Gesamtsumme?
In all den Jahren, meinen Sie?
Ja, zum Beispiel.
Also wenn man jetzt 1977 anfängt, dann ab 2001 die DFB-Stiftung Egidius Braun dazu nimmt, die in diesem Jahr ja dann entsprechend auch 20 Jahre alt geworden ist, dann sprechen wir in diesen beiden Stiftungen in diesen Jahrzehnten von 77 bis heute über eine Zahl von ungefähr 50 Millionen Euro, die aus beiden Stiftungen in verschiedene Zwecke, in die satzungsgemäßen Zwecke investiert wurden.
Das ist aus meiner Sicht nicht wenig. Hätten Sie, seit Sie tätig sind als Geschäftsführer, erwartet, dass solche Summen zusammenkommen? Weil in der heutigen Zeit, Corona haben wir aktuell, Wirtschaftsunternehmen klagen. Sie müssen ja auch sehen, dass Sie Gelder auch generieren können in irgendeiner Form. Gibt es da Einbrüche in diesem langen Zeitraum, wo Sie gemerkt haben, es ist mal dünner, es ist mal weniger da, wir können nicht mehr so viel rausgeben?
Nein, die gab es tatsächlich nicht. Und der Grund dafür, dass es keine besonderen Voyaliditäten gibt, ist, dass es von Anbeginn Menschen gab, die sehr klug über die Dinge und Zusammenhänge nachgedacht haben. Normalerweise finanziert sich eine Stiftung aus Erträgnissen auf ihr Vermögen. Das heißt, wenn Sie eine Stiftung haben mit einem gewissen Kapital, dann liegt dieses Kapital eingefroren zum Beispiel als Festgeld auf einem Konto. Und die Zinsen auf dieses Festgeld ist dann in der Regel der Betrag, mit der die Stiftung arbeiten kann. Das Gleiche gilt, wenn die Stiftung Aktien hat, dann sind es eben die Dividenden auf die Wertpapiere. Das ist so der Regelfall der Finanzierung von Stiftungsarbeit. Deshalb haben viele Stiftungen in Deutschland aktuell die Herausforderung, überhaupt ihr Stiftungsgeschäft finanzieren zu können, weil sie an den Kapitalmärkten kein Geld mehr bekommen. Die DFB-Stiftungen sind in dieser Hinsicht atypisch finanziert, weil wir unser Geld, das wir einsetzen, nicht an den Kapitalmärkten erwirtschaften müssen. Wir haben natürlich auch die entsprechenden Vermögensmassen, die Geld abwerfen, Zinsen, Dividenden, ja, natürlich haben wir die, aber das ist nicht das Geld, mit dem wir wirklich arbeiten, sondern dieses Geld bekommen wir über den Deutschen Fußballbund und den Kreislauf des Fußballs. In der Sepp-Herberger Stiftung partizipieren wir zum Beispiel an jedem verkauften Ticket für ein A-Länderspiel und auch für Partien im DFB-Pokal und bei U-Nationalmannschaften und den Frauenländerspielen. Jetzt können Sie sagen, ja, Herr Czinski, Sie haben eben gesagt, Corona hat keine Auswirkungen, aber es gab doch letztes Jahr keine Zuschauer in den Stadien. Ja, das ist richtig. Dementsprechend hatten wir diese Einnahmen dann auch an dieser Stelle nicht. Aber der Deutsche Fußballbund e.V. hat diese fehlende Einnahme über das Ticketing mit einer freien Spende ausgeglichen, sodass wir auch hier das große Privileg haben, einerseits nicht an den Kapitalmärkten agieren zu müssen und andererseits auch über eine gewisse Dauer aushalten können, wenn Situationen über uns alle hereinbrechen, die wir uns nicht vorstellen konnten bis dahin und vor allen Dingen niemals gewünscht hätten, nämlich eine Pandemiesituation. Auch da war der Mittelzufluss in unsere Stiftung stabil. Großes Privileg in diesen Zeiten.
Das heißt, Sie sind auch nicht so abhängig von der Aussage, der Leitzins der Weltbank ist weiter bei Null. Das lässt Sie relativ ruhig dann.
Das lässt uns tatsächlich ruhig, weil die Frage, kriegen wir mit unseren Festgeldern Geld verdient, ja oder nein, keine ist, die uns bewegen muss. Weil wir wissen, wir bekommen das Geld über Ticketing, wir bekommen das Geld in der Serperberger Stiftung über einen großartigen Förderverein, der schon 1978 gegründet wurde. Einziger Satzungszweck dieses Vereins ist es, die gemeinnützige Arbeit der Serperberger Stiftung zu unterstützen. Das waren zum damaligen Zeitpunkt alles honorige Persönlichkeiten, die persönliche Freundschaften mit Serperberger pflegten und die gesagt haben, lass uns doch für die Stiftung vom Sepp was Gutes tun. So. Und heute ist der Zusammenschluss ungefähr 180 Personen stark. Jeder gibt in der Regel eine Mindestspende von 1.000 Euro per anno in dieser Serperberger Stiftung. Das heißt, das sind auch stabile 180.000 Euro, die uns auf diese Weise zufließen. Und in der DFB-Stiftung Egidius Braun gibt es tatsächlich eine weltweit einzigartige Fußballpartie, nämlich das sogenannte Benefits-Länderspiel, das in der Regel alle 2 Jahre durch die DFB-Stiftung Egidius Braun veranstaltet wird. Und der komplette Ertrag dieser Partie fließt dann auch der DFB-Stiftung Egidius Braun zu, die das für ihre eigenen Zwecke einsetzt, aber auch andere Stiftungen daran beteiligt, zum Beispiel die Serperberger Stiftung, zum Beispiel die DFB-Kulturstiftung, aber auch die Stiftung der Bundesliga, die DFL-Stiftung. Das ist auch ein ganz wesentlicher Baustein in unserem Finanzmix, den man schon in den frühen 1990er Jahren so aufgestellt hat, nämlich Egidius Braun. Es war 1993 traurigerweise so, dass es in Solingen einen furchtbaren Brandanschlag gab. Und Herr Braun, damals gerade wenige Monate im Amt des DFB-Präsidenten, hatte den spontanen Impuls zu sagen, wir müssen für die Menschen, die dort liebe Angehörige verloren haben, etwas tun. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das tatsächlich Neonazis waren, die diese Ausländerunterkunft angesteckt haben. Und es gab dann ein Spiel der Fußballnationalmannschaft gegen eine Bundesliga-Auswahl. Mein Freund ist Ausländer war die Überschrift. Und das war der Startschuss für die Benefiz-Länderspiele, weil man in der Folge gesagt hat, hoffentlich wird so ein schreckliches Ereignis nie mehr über uns hereinbrechen. Hoffentlich wird es nie mehr einen solch schlimmen Brandanschlag, so eine schlimme Straftat geben. Aber die Idee, dass sich die Nationalmannschaft auf diese Weise mit einem solchen Fußballspiel für den guten Zweck engagiert. Die hat sich getragen und trägt sich bis heute, wenngleich wir momentan aus diesem Zwei-Jahres-Rhythmus aus bestimmten Gründen ausgeschieden sind. Aber wir werden wieder in den Takt kommen und dann werden die Benefits-Länderspiele wieder ganz regulär weitergehen und weiter durchgeführt werden.
Wir können uns daran erinnern, dass damals die Trikotsponsoren in der Bundesliga von der Brust weggegangen sind und dann stand dann eben, mein Freund ist Ausländer auf den Trikots. Die Trikots sind heute noch käuflich zu erwerben. Leider bei eBay in der Regel, wo dann wahrscheinlich nicht die Gemeinnützigkeit im Vordergrund steht, sondern das eigene Portemonnaie. Die Gemeinnützigkeit ist vielleicht ein Thema, weil man immer wieder hört, durch die Steuerthematik, die im Moment beim DFB da ist, die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Ist es deswegen auch wichtig zu sagen, hey Freunde, wir haben hier Stiftung, wir machen hier gute Sachen. Wir haben es eben gehört, 50 Millionen Euro gehen an satzungsgerechte und vorgegebene Projekte. Da helfen wir weiter, wenn ihr jetzt sagt, das ist aber nicht gemeinnützig. Ja, was ist denn dann noch gemeinnützig? Also ist die Stiftung oder die 3 Stiftungen wichtig, dem DFB diese Gemeinnützigkeit zu erhalten?
Nein. Also zunächst ist es so, dass Sie an dieser Stelle, wenn Sie den DFB nennen, dann meinen Sie den DFB e.V. Wenn Sie die 3 Stiftungen nennen, dann meinen Sie 3 eigenständige Körperschaften. Also in Summe sprechen wir jetzt über 4 verschiedene juristische Personen. Den e.V., die DFB-Stiftung Serperberger, die DFB-Stiftung Egidius Braun und die DFB-Kulturstiftung. Und jede dieser 4 juristischen Personen ist für sich gemeinnützig. Das heißt, das Finanzamt hat jeder dieser 4 Körperschaften als eigenständiges Steuersubjekt zugestanden, dass es da ein gemeinnütziges Engagement gibt, das sich in der jeweils vorgelegten und gültigen Satzung manifestiert. Insofern hat die Gemeinnützigkeit des DFB e.V. mit der Gemeinnützigkeit der Stiftungen nichts zu tun und die Gemeinnützigkeit der Stiftungen untereinander hat auch jeweils nichts miteinander zu tun. Das sind komplett abstrakt voneinander zu betrachtende Sachverhalte. Es ist allerdings mit Blick auf den DFB e.V. und dessen Satzung so und muss auch so sein, dass die Stiftungen auch Satzungsaufträge des Deutschen Fußballbundes e.V. wahrnehmen. Wenn Sie in die DFB-Satzung sehen, dort gibt es unter anderem einen Paragraph 4, da sind verschiedene Tätigkeitsbereiche des Gesamtverbandes aufgeführt und da stehen auch Themen drin wie Behindertensport, Behindertenfußball, Engagement in der Resozialisierung, karitatives Engagement und das spiegelt sich dann auch in unserer Stiftungsarbeit wider und da sehen Sie die thematische Verbundenheit, dass eben alles dann sozusagen unter dem Dach des DFB, des organisierten Fußballs in Deutschland, auch statuarisch zusammengehört.
Und damit habe ich eine ungewöhnliche Situation. Ich spreche mit einer Person, aber mit zwei Geschäftsführern, denn das haben wir jetzt erstmal so richtig deutlich gemacht, Tobias Wlesinski. Sie sind zwar Geschäftsführer von der Sepp-Herberger Stiftung und vom Erginius-Braun-Stiftung, aber damit eigentlich zwei Geschäftsführer und zwei getrennte in einer Person. Das ist mal gar nicht so einfach, ne, oder?
Naja, ich habe ja Gott sei Dank zwei Hirnhälften. Also
insofern. Und zwei Büros oder so.
Ich habe nur ein Büro und tatsächlich habe ich auch ein großartiges Team an meiner Seite. Und in dieser Mannschaft beschäftigen wir uns mit den Themen, die anliegen. Wir betreuen die zwei Hauptstiftungen und wir betreuen aktuell neben diesen zwei Hauptstiftungen, Herberger und Braun, auch noch sechs Treuhandstiftungen. Das heißt, das sind Stiftungen, die dann auch jeweils für sich gelten und jeweils eine eigene Satzung haben, die allerdings nicht eigenständig rechtsfähig sind, sondern die sagen, nee, das ist alles ein bisschen kompliziert, eine eigene Rechtsperson zu haben und so weiter. Wir haken uns bei euch unter und ihr betreut uns dann mit. Das machen wir unter anderem für Robin Gosens und dürfen das tun. Wir dürfen das für Horst Eckel tun. Wir dürfen das für die Fußballnationalmannschaft der Männer tun. Das sind also noch so Nebenspielfelder sozusagen, die wir zusätzlich zu den beiden Hauptstiftungen betreuen dürfen. Und das macht dann tatsächlich das Spielfeld komplett an dieser Stelle.
Ja, vielleicht dürfen wir noch weitere Stiftungen dazu nehmen. Die Robert-Enke-Stiftung ist bei euch?
Die Robert-Enke-Stiftung ist eine eigenständige Stiftung bürgerlichen Rechts, die der DFB damals nach diesen sehr traurigen und bewegenden Ereignissen um Robert Enke zusammen mit Hannover 96 und der Deutschen Fußballliga errichtet hat. Die wird betreut durch Kollegen, die in Basinghausen in Niedersachsen in der Nähe von Hannover zu Hause sind.
Dann haben wir noch Daniel Nivelle, damals der Polizist, der von deutschen Hooligans in Frankreich leider so zusammengeschlagen worden ist, dass es ihm heute einigermaßen gesundheitlich gut geht. Ja, wobei der Begriff gut ist sicherlich übertrieben.
Ja, Daniel Nivelle, haben Sie völlig recht, war der französische Gendarme, der 1998 in Lens durch deutsche Hooligans zusammengeschlagen wurde. Und Herr Braun hatte damals die Neigung, die deutsche Nationalmannschaft vom Turnier zurückzuziehen. Sie erinnern sich vielleicht mit mir, da gab es sehr emotionale Bilder auch mit seinem engen und guten Freund Lennart Johansen, dem damaligen UEFA-Präsidenten, der Herrn Braun in den Arm hatte. Beide weinten und Herr Braun hat sich dann davon abbringen lassen, die Mannschaft vom Turnier zurückzuziehen, hat aber alles in seiner Macht Stehende getan und tut es im Übrigen bis heute, dass das, was mit Daniel Nivelle geschehen ist, durch deutsche Täter, deutsche Straftäter, nicht vergessen wird und die Familie auch nicht vergessen wird. Wir stehen unverändert mit Familie Nivelle in Kontakt. Das ist ein großes Geschenk für Egidius Braun, dass er mit Daniel Nivelle und dessen Frau Lorette auch eine persönliche Freundschaft pflegt, die immer an Egidius Braun denken, zu seinen Geburtstagen, zu anderen Anlässen, Weihnachten. Herr Braun denkt immer an die Familie. Und mit der Daniel Nivelle Stiftung, die zusammen auch mit UEFA und FIFA entstanden ist, wird bis heute dafür Sorge getragen, dass sich solche Gewalttaten im Fußballumfeld und am besten auch überhaupt nicht mehr in unserer Gesellschaft Bahn brechen. Das ist ein großes Ziel. Aber es ist wichtig, dass man dafür einsteht. Und der Name Daniel Nivelle ist traurigerweise mit diesem Engagement dann eben auch auf alle Zeit über die dann in die Weltstiftung verbunden.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, Herr Wyszynski. Eigentlich könnten wir sagen, wir bräuchten gar keine Stiftungen, wenn es den Menschen gut gehen würde. Aber leider ist das nicht so. Deswegen ist so mein Eindruck, nachdem wir mal so ein bisschen versucht haben, die DFB-Stiftungen vorzustellen, wenn es sie nicht schon gäbe, müsste man sie erst noch erfinden?
Ach, das weiß ich nicht. Ich würde mich freuen, wenn man sie erfinden würde. Aber ich würde auch Ihnen leicht widersprechen wollen, wenn Sie sagen, eigentlich, wenn es Menschen gut gehen würde, bräuchte man keine Stiftungen. Das schwingt für mich so mit, es geht immer um Not. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich finde, es ist gut, dass es Stiftungen gibt. Wir haben in unserem Land, in Deutschland, mehr als 20.000 Stiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen, viele davon organisiert. Und ich finde, dass diese Stiftungen unsere Gesellschaft wirklich auch reicher machen, vielfältiger machen. Ich habe es eingangs gesagt, viele davon sind viele hundert Jahre alt. In Augsburg zum Beispiel, die Fuggerei, da hatten zwei Bankiers mal die Idee, was zu tun für Menschen in sozialer Not. Und die durften für einen Gulden damals dann Quartier beziehen in der Fuggersiedlung in Augsburg. Und das gilt bis heute. Also bis heute kann man da für einen Gulden, umgerechnet in Euro, das sind wenige Cent, per anno leben. Ja, das ist ein Stiftungsgedanke, der hat sich über die Jahrhunderte getragen. Es gibt heute viele Stiftungen, die sich im Bereich bürgerschaftliches Engagement engagieren, für Partizipation junger Menschen, für Menschen mit Behinderung, für den Umweltschutz. Und das hat nicht immer mit Not zu tun, das hat auch mit gesellschaftspolitischen Fragen zu tun. Unser Engagement in den DFB-Stiftungen ist auch gesellschaftspolitisch, gerade im Bereich der Inklusion oder im Bereich der Resozialisierung oder mit Blick darauf, was wir tun für junge Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und ich finde, da können wir als Gesellschaft sehr stolz drauf sein, dass es solche Organisationen gibt, die unser Leben reicher machen, vielfältiger machen und wo man dafür einsteht, gute Dinge zu tun. Wir beschäftigen uns vielleicht in unserer Gesellschaft, gerade auch im Fußball, habe ich da den Eindruck, manchmal viel zu sehr mit den negativen Sachen, Dingen, die nicht funktionieren, mit Streit, mit Missgunst, mit Impffragen. Und ist alles wichtig. Aber wir sollten uns das Positive bewahren, gerade im Sport. Das ist meine feste Überzeugung. Und wir schauen zum Beispiel im Sport auch viel zu wenig auf das, was gerade in den kleinen Vereinen geleistet wird, was Menschen dort ehrenamtlich tun. Im wahrsten Sinne des Wortes Kinder von der Straße holen, sich einfach kümmern. Das ist doch die großartige Leistung des Fußballs. Und die ist nach meiner Überzeugung auch noch viel mehr wert, noch, betone ich, viel mehr wert, als das viele Geld, das im Fußball verdient wird. Unsere Stärke als Organisation, als Fußballorganisation, ist es doch, dass es nahezu an jeder Ecke heute noch einen Fußballverein gibt, wo Leute Spaß haben, sich zu begegnen und gemeinsam gegen den Ball zu treten und einfach gute Sachen zu tun. Und das dürfen Stiftungen auch machen. Und teilweise dürfen Stiftungen auch genau dieses Engagement dieser Kümmerer auch begleiten und unterstützen. Und das macht dann große Freude. Weil egal, was wir tun, übrigens auch gerade in dem Bereich, wenn wir fördernd aktiv sind, ist unser Engagement. Wenn wir fördern, unterstützen wir Dritte, die es wirklich machen. Wir machen nichts. Wir stellen vielleicht den Check aus oder tätigen die Überweisung. Aber die Arbeit gemacht, die Kernarbeit gemacht, die wird in diesen Vereinen. Das darf man nicht vergessen.
Ein schönes Schlusswort kann es eigentlich gar nicht geben, muss ich schon sagen. Da hängen gerade eine ganze Menge an richtigen Aussagen drin. Tobias Wyszynski, ich sage schönen Dank. Geschäftsführer der DFB-Stiftungen Sepp Herberger und der Gidius Braun, vielen Dank, dass wir da mal reingucken durften in dieses Konstrukt der Stiftungen des Deutschen Fußballbundes. Und wir haben gehört und gemerkt, mehr als sinnvoll, dass es euch gibt. Dankeschön, Tobias Wyszynski.
Ja, danke Ihnen.
Vielen Dank, Tobias Wyszynski, dass wir mal einen Einblick nehmen durften in die DFB-Stiftungen, muss man sagen. Also ein Oberbegriff, aber drei verschiedene. Und ja, der Herr Wyszynski hat einiges zu tun, das kann man schon raushören. Sehr schön, vielen Dank fürs Gespräch, Tobias Wyszynski. Wenn ihr Bock habt, dann lasst uns doch mal den Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Plattformen. Ich bin vertreten bei Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Über meine Homepage geht es auch, www.ralfbosse.de, da gibt es nämlich ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken und da melde ich mich gerne bei euch. Über diese Wege könnt ihr natürlich auch mal Themenvorschläge machen, habt ihr auch schon mal gemacht und dann habe ich das gerne umgesetzt, waren gute Ideen dabei. Also lieben gerne her damit. Tja, und ansonsten hören wir uns am Wochenende, irgendwann, irgendwo, vermutlich schon. Alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und ein sportlich erfolgreiches Wochenende, obwohl eure Bundesliga-Vereine spielen gar nicht. Ne? Ist Länderspielpause. Na gut, dann wollen wir hoffen, dass die deutsche Mannschaft gewinnt in Armenien. Oh, schwere Kiste. Und da fällt mir ein, ich werde sogar live übertragen. Im Sportradio Deutschland zu hören auf DAB Plus und im Internet. Also wenn ihr Bock habt, dann hört doch mal rein. Und wir hören uns über diesen Weg. Dankeschön und tschüss. Alles Gute. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.